Deutschlandfunk Interview.
Fangen wir mal an mit der Wahlsiegerin, mit Anke Rehlinger, die ja geradezu einen Kantersieg im Saarland eingefahren hat. Nun erinnern wir uns beide an viele lange Jahre, in denen die SPD im Land, im Bund vielen schon als abgeschrieben galt. Und jetzt kann sie vor lauter Kraft kaum noch gehen. Ist das allein das Verdienst von Anke Rehlinger?
Es ist zu weiten Teilen der Verdienst von Anke Rehlinger, keine Frage. Wenn man sich die Umfragewerte angeschaut hat, ihre persönlichen Werte, die Kompetenzwerte, die man ihr zugeschrieben hat, dann waren die für eine Herausforderin wirklich außergewöhnlich hoch. Aber natürlich, man darf nicht ganz vergessen, das Ganze passiert in einer Zeit mit einem sozialdemokratischen Bundeskanzler, mit einer Themenlage, die der Regierung auch insgesamt nutzt. Also da kam schon auch eine Menge zusammen. Aber dieser klare Sieg gegen einen Amtsinhaber, das ist schon etwas, was sich Anke Rehlinger wirklich auch persönlich auf ihre Fahnen schreiben kann.
Welches Verdienst hat denn dann, Sie haben Olaf Scholz schon erwähnt, den Kanzler, der noch nicht lange im Amt ist, der am Anfang einigen zu zaghaft erschien und jetzt im Ukraine-Krieg von vielen doch in seiner Politik, seine Politik als richtig beurteilt wird. Wie viel Anteil hat Olaf Scholz an diesem Wahlsieg?
Ja, erstmal ist das Ukraine-Thema natürlich eines, was, wenn Sie so wollen, die bundespolitischen Einflüsse ein Stück weit neutralisiert, weil es sich einfach nicht gehört, wenn man so will, mit diesem Thema, mit einem Krieg Parteipolitik zu machen. Das limitiert generell den Einfluss der Bundespolitik auf diesen Wahlkampf. Aber gleichwohl, natürlich haben Sie, und das ist für Herausforderer immer eine große Herausforderung, haben Sie jetzt mit einem Bundeskanzler, der von der SPD kommt, einfach immer auch die Möglichkeit zu zeigen, wir können auch Regierungen von der Spitze weg. Wir haben in Berlin einen Kanzler, der das auch zeigt. Insofern schafft es, wenn man so will, so die Grundstimmung, auf der dann eine Kampagne in einem Land wie dem Saarland aufsetzen kann und wo dann natürlich auch eine stellvertretende Ministerpräsidentin auf Parallelen verweisen kann. Ähnlich wie eben Olaf Scholz als Vizekanzler es geschafft hat, an die Spitze zu kommen, so war ihr das jetzt auch möglich. Insofern sind das schon interessante Parallelen auch zwischen der Situation Scholz im vergangenen Jahr und der Situation von Anke Rehlinger, wie wir sie gestern erlebt haben.
Blicken wir auf die CDU, auf den Wahlverlierer Tobias Hans, der noch Amtsinhaber, hat vor wenigen Stunden seinen Rückzug auch jetzt als Parteichef der Saar-CDU erklärt. Hat Bundesparteichef Friedrich Merz damit jetzt ein Problem weniger?
Ja, wenn man den O-Ton gerade gehört hat von Friedrich Merz, wie sehr er sich jetzt dafür rechtfertigen muss, nicht genug Engagement gezeigt zu haben, nicht genug vor Ort unterstützt zu haben, dann zeigt es natürlich auch weiterhin, dass die Union, dass die CDU mit sich nicht im Reinen ist. Dass das Vertrauen in Merz auch, dass jetzt mit ihm ehrlicherweise eine Erwartung, die geradezu magische Kräfte verlangt hätte, aber dass mit ihm jetzt plötzlich alles gut ist, dass der Richtungsstreit weg ist, dass da plötzlich wieder 30-40% stehen, dass das einfach keine realistische Erwartung ist. Aber trotzdem hat die CDU jetzt natürlich zu Beginn eines Wahljahres mit 4 Landtagswahlen eine Debatte am Hals. Funktioniert er als Kandidat? Liefert er? Das hat noch nicht mal was mit Fakten zu tun. Liefert er wirklich? Sondern der Eindruck, der entsteht, der ist tatsächlich für Friedrich Merz schwierig. Und da muss er tatsächlich schauen, dass da nicht eine Debatte sich verselbstständigt, die ihn als starke Führungskraft an der Spitze der Union dann doch wieder sehr schnell in Frage stellt.
Als Friedrich Merz Ende Januar ins Amt gekommen ist als neuer CDU-Bundesvorsitzender, da hat er ja einen Aufbruch versprochen der Partei, seiner Partei, und auch einen klaren Kurs, dass in Zukunft die CDU-Wählerinnen und Wähler und auch die Parteimitglieder wieder klarer wissen würden, wofür die Partei steht. Diese Rechnung ist bisher aber offenbar nicht aufgegangen.
Nein, in Zahlen sicherlich nicht. Das haben wir gestern in Saarbrücken bei der Landtagswahl gesehen. Aber wir erleben es natürlich auch bei den Umfragen, die wir auf Bundesebene sehen. Da sehen wir im Politbarometer 24% bei der CDU oder bei der Union. Das ist exakt das Ergebnis, das wir bei der Bundestagswahl gesehen haben. Und das natürlich meilenweit weg ist von dem, was klassisch Union-Selbstanspruch ist an dieser Stelle. Insofern kann man sagen, gefühlt hat er sicherlich, wenn man auch seine Reden im Bundestag sieht, da nochmal Identifikationspotenzial geschaffen, auch Versuche gezeigt, hier klare Kante zu zeigen, Profil zu zeigen, sich eben auch als Union in der Opposition zu profilieren. Aber der Glaube, dass diese in Wahrheit ja doch zerstrittene Union, wo will man hin, in die Mitte oder doch eben eher stärker an die Konservativen, an die traditionell christdemokratischen Positionen anknüpfen, wo will man da hin? Die Frage ist weiterhin ungeklärt. Und da wäre es einfach vermessen zu glauben, dass ein Friedrich Merz binnen Wochen das mal eben alles lösen könnte.
Es folgen zwei weitere Landtagswahlen im Mai, nämlich in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein. Auch dort sind die beiden Amtsinhaber Christdemokraten, Daniel Günther und Hendrik Wüst. Müssen auch die beiden jetzt um ihr Amt fürchten?
Ja, wir haben 2017 bei Martin Schulz erlebt, dass das natürlich so eine gewisse Folgewirkung haben kann, dass das Debatten auslösen kann, die tatsächlich auch Wahlkämpfer und Wahlkämpfer vor Ort demotivieren, die ihnen einfach auch die Lust ein Stück weit nimmt, in den Wahlkampf zu ziehen. Zugleich muss man sagen, und darauf wird man jetzt auch in Unionskreisen immer wieder verweisen, dass natürlich die Ausgangssituation doch eine andere ist, weil es keine große Koalition ist, weder in Schleswig-Holstein noch in Nordrhein-Westfalen. Und damit, wenn man so will, der Herausforderer von Seiten der SPD nicht in dieser Position ist, aus einer Regierung heraus Kompetenz reklamieren zu können, sich als jetzt schon im Regierungsamt befindliche Alternative zu präsentieren. Das kann so ein leichter Hoffnungsschimmer sein, denn was wir im Saarland bei Anke Rehlinger auch gesehen haben, war dann doch die Bekanntheit, die sie hatte. Die war wirklich für eine Herausforderung außergewöhnlich hoch. Das wird für die sozialdemokratischen Kandidaten in Schleswig-Holstein, in Nordrhein-Westfalen doch eine größere Herausforderung sein, hier auf Augenhöhe mit den Ministerpräsidenten zu kommen.
Herr Faas, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ich möchte noch kurz nach den drei kleinen Parteien fragen, die ja künftig gar nicht mehr vertreten sein werden im Landtag, nicht oder nicht mehr. Grüne und FDP haben es wieder nicht geschafft. Die Linkspartei ist rausgeflogen. Wie viel Anlass zur Sorge birgt das?
Ja, es zeigt sehr deutlich, dass zerstrittene Parteien oder Parteien, die einfach auch viele Probleme in der jüngeren, aber auch in der vorhergehenden Vergangenheit hatten, dass das bei Wählerinnen und Wählern nicht gut ankommt. Insofern kann man auch da sagen, wir haben es eben gehört, da war schon eine Menge Saarland-Spezifisches drin. Aber trotzdem, immer wenn es so eine Situation gibt, wo ein Ministerpräsident gegen einen Herausforderer, wenn es so eine zugespitzte Duellsituation gibt, dann ist es für kleine Parteien schwierig, da sichtbar zu bleiben. Insofern insgesamt auch sicher nichts, was diese kleinen Parteien entspannt auf die kommenden Wahlen wird gucken lassen.
Thorsten Faas, Professor am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft an der FU in Berlin. Ich sage vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne.